Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast nach Pfingsten. An Pfingsten, da schickt der liebe Gott ja bekanntlich den Heiligen Geist zu den Jüngern und wir schicken euch, liebe Fever Pitch Gemeinde, Gottschalk höchstpersönlich. Hallo Pit.
Hallo Malte. Ja, ich bin gesegnet vom lieben Gott, weil ich darf mit dir regelmäßig einen Podcast machen. Ein größeres Gottesgeschenk kann es ja gar nicht geben. Insofern gehört wieder zusammen, was zusammengehört.
Und deshalb bin ich jetzt im Nachhinein noch froh, nachdem du mir so Butter um den Bart schmierst, dass ich nicht gesagt habe, den Leibhaftigen. Das hätte falsch verstanden werden können.
Ganz genau. Es ist noch zu weit hin bis Ostern, dass ich nochmal ans Kreuz nagel, aber das ist ja wieder ein anderes Thema, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Wir können über Lattenkreuze, wo da was dran genagelt wird, sprechen, aber für den Schalk bist zwar eigentlich vom Namen her du verantwortlich, aber heute jemand anders. Unser heutiger Gast ist nämlich dafür verantwortlich. Kabarettist, Entertainer, Autor Bruno Günner Knust. Ihr erkennt ihn sicher sofort, wenn ihr ihn gleich hört. Die Stimme Westfalens. Hallo, willkommen Bruno.
Ja, hallo. Und schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich mal dabei sein darf.
Schalke war richtig, aber Schalke nicht, ne?
Ach, Schalke auch. Ich tun ja nicht weh in der zweiten Liga.
Aber ich habe natürlich zur Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen in dein Programm reingeschaut. Und ich habe eine Szene gefunden, wo du sagst, bitte vermeidet Gelsenkirchen, die verkaufen sogar Ansichtskarten von Recklinghausen. Ja. Wie viel Hass kriegst du nach solchen Kommentaren?
Überhaupt nicht. Das ist so bei uns Ruhrpöttlern, dass wir uns über uns selber auch kaputt lachen können. Und es weiß ja auch jeder, dass Gelsenkirchen von den hässlichen Städten in Deutschland die schönste ist.
Und das Sauerland kriegt ja auch immer Saures von dir.
Ja, das sind die Bergvölker vor der Haustür, die haben wir früher traditionell immer Urlaub gemacht, im armen Ruhrpott damals, in meiner Kindheit. Was hilft am besten gegen Sonnenbrand? Ferien im Sauerland. Es ist 300 Tage im Jahr kalt, der Rest ist Winter.
Aber ich habe den Sauerländer und man weiß, du bist Dortmund-Fan, natürlich. Aber ich habe den Sauerländer par excellence bei euch ja in den Verein geholt und macht da doch seit 20 Jahren, jetzt gegen Ende seiner Laufbahn da, aber er hat immer einen guten Job doch eigentlich gemacht. Oder wie bewertest du Aki Watzke?
Ja, er hat das ja wirklich gut durchgestartet, er hat den ganzen Verein wieder nach vorne gebracht, aber es ist eben, ich glaube 20 Jahre macht er das jetzt und da irgendwann ist auch sowas mal vorbei, dass die, man sieht das ja in München auch, dass die Chefs oben, diese Patriarchen, irgendwann mal ausgedient haben und heute hat man mit Ricken, glaube ich, einen anderen Führungsstil, den man dann auch bevorzugen möchte.
Du hast ja unter der Saison manchmal dein Leid auch gezeigt mit diesem BVB. Ich glaube, du hast dir eine bessere Bundesliga-Saison auch versprochen und bist fast verzweifelt, ja. Ist das immer so temporär, dass man sauer ist auf seinen Verein und eigentlich liebt man ihn oder wackelt dir die Liebe so richtig mal in dieser Saison?
Ich muss zugeben, dass es in dieser Saison mal gewackelt hat. Es hat Tage gegeben, da habe ich mich geweigert, ins Stadion zu gehen.
Warum?
Da habe ich meinen Hund angeguckt und das fand ich interessanter.
Aber bist du jetzt entschädigt oder sogar, wie soll ich sagen, peinlich berührt, dass die Saison mit der Teilnahme am Champions League-Finale doch glimpflich ausgegangen ist und sogar sehr erfolgreich werden kann?
Ja, wundere ich mich immer noch, dass das so geklappt hat. Ich war bei einigen Auswärtsspielen dabei in der Champions League und da war ich von der Performance sehr angetan und habe auch gedacht, wenn das so weitergeht mit dem Glück, dann kommst du wirklich ins Finale. Ich habe auch meine Veranstaltung an dem Abend im Theater abgesagt und ich könnte nach London, wenn ich eine Karte hätte.
Ach, hätte ich das ein bisschen früher gewusst. Ich hatte zwei Karten noch übrig. Ui. Aber sündhaft teuer, gebe ich zu. Also das ist eine Schweinekohle.
Ja, aber es sind nur alle
Das stimmt. Aber wo genau hast du die Ursache gesehen, warum BVB dich zeitweise zum Verzweifeln gebracht hat? Lag es an der Einstellung auf dem Platz, lag es am Personal oder sogar am Trainer?
In der Reihenfolge.
Ja? Was hat dir da nicht gefallen?
Ja, mir hat teilweise Einstellung, Aufstellung und auch das In-Game-Coaching nicht gefallen. Es war ein Sammelsurium. Dortmund ist eigentlich, glaube ich, auch eine Wohlfühloase, wo das Leistungsprinzip nicht so ganz zählt. Zweite ist der neue Erste, war jahrelang unsere Parole. Und man war zufrieden, wenn man in die Champions League kam. Und auch, wirst du nicht Meister, dann stellt sich die Mannschaft und Trainer vor die Südtribüne. Man klopft auf das Wappen und auch beinahe hätten wir es geschafft, ja.
Aber ein bisschen hört man bei dir die Wehmut raus nach Jürgen Klopps Zeit, der ja genau das Gegenteil davon verkörpert hat. Der wollte immer Erster werden. Kann das sein?
Stimmt, das war ein anderer Spirit in der Kabine auch. Und ich habe gestern den Abschied gesehen von Jürgen Klopp und da hat man gesehen, wie man auch stilvoll Leute verabschieden kann. Also es war sehr wehmütig am Fernsehen.
Ja, aber dir ist schon klar, dass Edin Terzic, der viel kritisierte Trainer, jetzt auf einer Stufe steht mit Jürgen Klopp. Er hat das Champions-League-Finale erreicht.
Ja, also auf dem Papier sieht man das wirklich so, ja.
Ja, aber?
Mir fehlt so von der ganzen Ausstrahlung, von der Persönlichkeit, ja, fehlt ihm das. Allerdings gibt es ja auch ein paar Jahre Altersunterschied bei den beiden und ich habe als positiv denkender Mensch immer noch die Hoffnung, dass Edin Terzic leicht da reinwächst, dass er mit den Aufgaben wächst und an Persönlichkeit dazu gewinnt und das Ganze vielleicht souveräner aussieht irgendwann.
Kann es sein, dass da genau das Problem des BVB liegt, dass jeder neue Trainer immer an Klopp gemessen wird?
Das war zumindest in der Vergangenheit so. Und Edin Terzic kam ja aus den eigenen Reihen, der hatte viel Kredit gehabt. Und den hat er teilweise auch bedient. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du ein halbes Jahr vor Saisonende eine Mannschaft übernimmst und führst sie ins Pokalfinale. Das geht mit diesem neue Besenkehren gut, mit diesem Spirit, das geht. Aber wenn du dann verantwortlich bist, in die Saison gehen musst und da unterscheidet sich das dann doch schon ein bisschen. Ich glaube, da zeigt, dass er so mangelnde Erfahrung hatte und als Nuri Sahin und Manny Bender dazu kamen, ging es ja auch schlagartig besser. Also ich denke, seitdem macht auch Edin Terzic auf mich einen anderen Eindruck. Der sieht wieder entspannter aus und nicht mehr so gestresst und der redet auch anders. Ich sage mal, scherzeshalber, er kommt mir vor wie der Pressesprecher vom Trainerstab.
Warum glaubst du, dass Lars Ricken eine gute Wahl ist, Aki Watzke in der Geschäftsführung nachzufolgen?
Das ist wie bei Jürgen Klopp in Liverpool. Also egal, wer dem Aki folgt, der wird große Fußstapfen vorfinden. Und Lars Ricken hat ja die letzten Jahre eben mit dem Nachwuchsleistungszentrum einen Riesenjob gemacht. Und das Ganze sehr ruhig gemacht. Er hat Meisterschaften eingefahren und man hat ihn nie in der ersten Reihe gesehen. Also ich denke mal, seine Handschrift ist ähnlich wie bei Aki, ruhig bleiben, im Hintergrund bleiben. Obwohl Aki auch gerne nach vorne gegangen ist, aber.
Ich wollte gerade sagen.
Ja. Manchmal zu oft. Aber die Arbeitsweise von Lars ist eben so, dass er nicht unbedingt immer die Öffentlichkeit gesucht hat. Und ich glaube schon, ich kenne den Lars ja auch ziemlich lange. Ich traue ihm das auch zu, obwohl ich persönlich doch mit Sebastian Kehl gerechnet habe.
Er ist ja das Gegenteil von dem, was man vom FC Bayern kennt.
Was geht man denn da jetzt?
Naja, das FC Hollywood und sehr stark nach draußen gehen, große Bühne suchen und kräftige Sprüche klopfen. Lars Ricken ist nicht bekannt für große Sprüche.
Außer die Männer mit Nadelstreifen. Ne?
Oh, aber dass du dich daran erkennen, das ist 30 Jahre her und man erinnert sich immer noch an diesen Werbespot, den er damals gedreht hat. Ich glaube, für Nike war das.
Ja.
Mit den Nadelstreifen.
Aber es liegt auch daran, wir haben uns letztes Jahr auf Sylt in der Fußballschule getroffen und da hatte ich einen Nadelstreifenanzug von Adidas an.
hat er da Witze drüber gemacht?
Ja,
oder du? Hab
ich sofort angesprochen.
Die Begrüßung, ich sehe Männer in Nadelstreifen. Ja. Oder ein Mann in Nadelstreifen. Nein, aber glaubst du, dass sich Ricken dann auch in der Position verändern wird, dass er dann notgedrungen ja auch mehr in den Vordergrund rücken muss, weil im Nachwuchsleistungszentrum, okay, da kann man dann natürlich auch im in Anführungsstrichen Verborgenen, aber zumindest in aller Ruhe arbeiten. Aber jetzt in vorderster Front, da ist er ja dann auch jede Woche präsent in Kameraeinstellungen auf der Tribüne, wird natürlich auch gefragt und wird ja sicherlich auch dann in Sachen DFL einiges machen müssen.
Ja klar, der wird in der ersten Reihe sitzen. Das bedeutet auch, er muss jetzt lernen, Krawatten zu binden. Das hat man ja neulich auf den Fotos gesehen, dass es da noch hapert und ich weiß nicht, ob Matthias Sammer weiter neben ihm sitzen wird.
Ja, die zwei sind ja befreundet, seitdem sie zusammen das Zimmer geteilt haben als Fußballspieler von Borussia Dortmund.
Ich glaube, sie dürfen noch nicht zusammen Musik hören.
Nee,
der eine das könnte problematisch werden.
Schlager und der andere mit Heavy Metal. Aber ich weiß nicht, ob Matthias Sammer da weiter sitzen wird. Muss man dem Lars Ricken das Spiel auch immer erklären? Ich weiß es nicht. Ne? Der sieht das so selber als ehemaliger Profi.
Eigentlich ja, Nationalspieler, WM-Spieler, eigentlich müsste er das sehen. Und trotzdem brauchst du ja, wenn du einen Kader zusammenstellst, der Profibedingungen erfüllen muss, ne, und nicht Nachwuchsbedingungen, brauchst du ja Expertise. Wie soll das mit Sebastian Kehl funktionieren? Der ist ja nicht glücklich darüber, dass Lars Ricken, der bisher eher unter ihm stand, plötzlich über ihm steht. Oder muss man die Faust in der Tasche lassen?
Ich denke mal, als Teamplayer wird er erstmal die Faust in der Tasche lassen und dann wird er vielleicht abwarten, was der Markt ihm da an Angeboten bringen wird. Es werden ja einige Posten frei im Laufe der Zeit.
Also du meinst schon, dass Kehl den Verein wahrscheinlich verlassen wird, wenn Mislintat und Ricken ihm so aufgedrückt werden?
Ja, das sind ja dann schon zwei, die eigentlich auf seinen Job geschielt haben. Ne? Und ich halte den Sebastian eigentlich für einen sehr integren Menschen, der als Teamplayer funktionieren kann. Aber andererseits, er hat ja auch vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen Ehrgeiz und vielleicht will er auch noch mal eine andere Stadt kennenlernen. Es soll ja schönere Städte geben als Dortmund.
Echt? Wo denn?
Hamburg.
Das wissen wir nicht, ne?
Hamburg.
Also, Hamburg ist natürlich sehr schön. Meinst du, er wird nach Hamburg passen?
Brauchen nur einen Fußballverein da.
Entschuldigung mal bitte, Hamburg hat einen Erstligisten, ja?
Ich habe immer erzählt, ein paar Tagen, ne? Als das noch nicht so war, in der Stadt mit zwei Zweitligisten könnte ich nicht leben.
Man muss hier leben, man muss hier in der Zweitklassik leben. Wenn die Stadt erstklassig ist, kann man mit zwei Zweitligisten sehr gut leben.
Ist ja jetzt nur noch einer.
So, ne? Wir haben jetzt Berliner Verhältnisse, einer oben, einer unten und irgendwie ist man dann mittendrin. Insofern klappt das schon ganz gut. Dortmund hat ja auch mal eine Zweitliga-Zeit durchgemacht, allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, nur 4 Jahre. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, und dann gab es auch eine Phase, wo sie nicht aufsteigen wollten. Da haben sie mich sehr an HSV erinnert.
Wollten oder konnten?
Ich glaube, sie wollten nicht.
Ja, da war es sehr klamm, ne?
Ja, es war klamm. Und wenn man in der zweiten Liga oben spielt, gibt es ja Siegprämien. Ist ja anders als in der Bundesliga unten. Mhm.
Das könnte das Geheimnis des Hamburger SV sein. Mehr Siegprämien in der zweiten Liga. Ich weiß nicht.
Naja. Na, beim HSV, da ist ja dann auch zwischendurch die Angst dann immer. Ne? Wenn der Aufstieg näher rückt, dann denkt man,
Aber apropos Aufstieg, glaubst du denn, dass es in der nächsten Saison für Dortmund dann wieder mehr bergauf geht? Ich meine, Champions League Finale, gut, das steht über allem, aber das Tagesgeschäft Bundesliga, das hast du ja vorhin auch selbst gesagt, war ja durchaus, ja, dann für dich auch etwas, was dich aufgeregt hat in der Saison, und Platz 5 am Ende, das ist ja jetzt auch nicht das, was der BVB eigentlich will, eigentlich kann und eigentlich muss.
Bei dem Gehaltsetat darf Platz 5 überhaupt nicht drin sein, und wenn ich den einen oder anderen Spieler sehe auf dem Platz, da frage ich mich, was habe ich falsch gemacht,
ja,
dass ich da nicht bin.
Ja. Hast du früher mal Fußball gespielt?
Ja.
Als Günner oder als Bruno?
Als Bruno.
Welche Position?
Ich habe mal Mittelstürmer gespielt und bin dann aber später weiter nach hinten gerutscht und würde mal sagen, damals gab es noch einen Vorstopper, da habe ich aufgehört.
Also als Schwarzenbeck des westfälischen Fußballs.
Als Wolfgang Paul.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Wie kam ich denn da drauf? Ja, genau. Naja, in deinem Programm wirst du sehr noch oft noch auf Günner angesprochen und spielt er eigentlich noch, sag mal, die Hauptrolle in deinem Programm. Erzähl uns was darüber.
Ich heiße ja Günner.
Ja.
Und die Puppe, die ich damals hatte im Fernsehen, die spielt nicht mehr mit, aber irgendwann wurde aus Bruno Günner und das ist so ein Sammelsurium geworden. Ich höre heute auf Günner und spiele als Günner eben auch im Theater. Und morgen Abend zum Beispiel, wenn Kevin Großkreuz mit seinem Podcast live zu uns kommt, werde ich als Günner auch das Publikum begrüßen. Und da habe ich immer Fußballpart im Programm. Ich erzähle zum Beispiel auch über die aktuelle Saison vom BVB. Wenn jemand das Abschiedsspiel von Marco Reus, der durfte dann nochmals Kapitän auf dem Platz, dann bildet die Mannschaft den Kreis in der eigenen Hälfte. Der Reus erzählt, was er zu Inter Miami wechselt und was seine Tochter beim Reitunterricht erlebt hat. Und dann gehen sie auseinander, rufen Go, Go, Go. Das hört man ein bisschen in die letzte Ecke vom Stadion. Go ist Englisch, heißt übersetzt gehen. Damit von Anfang an klar war, von Laufen war hier nie die Rede.
Aber er hat es ja wieder gut gemacht. Er hat die komplette Südtribüne zum Bier eingeladen. Fandst du die Geste gut oder war das gemein, weil du kein Bier abbekommen hast?
Ich trinke schon 6 Jahre kein Bier mehr. Also da hat er gut gemacht. Da hat er große Pluspunkte geholt. Und sowas vergisst die Süd auch nicht.
Ja. Nein, es war doch hinreißend, auch wie sie ihn verabschiedet haben. Ja. Also sowohl Marco Reus in Dortmund als auch Jürgen Klopp in Liverpool. Das war doch das westfälische Wochenende, wenn man es ganz genau nimmt, und zwar des Abschieds. Und der Höhepunkt kommt jetzt noch. Da wird einem doch ganz weich ums Herz.
Welcher Höhepunkt? Ach, du meinst jetzt mit Wembley?
Ja, genau.
Ne? Ich freue mich da auch schon drauf, denn ich denke, gegen Real Madrid hast du eigentlich in einem Spiel durchaus eine Chance. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie uns auch wieder unterschätzen, so wie die anderen Vereine das gemacht haben, die sich alle gefreut haben. Borussia Dortmund, oh, ein Freilos.
Ja, und du bist ja 1997 wahrscheinlich im Münchner Olympiastadion gewesen, als Borussia Dortmund gegen Juventus Turin der klare Underdog war und nachher dann 3-1 vom Platz gegangen ist und hatte die Champions League gewonnen. Wir erinnern uns. Ja. Glaubst du, es kann so ähnlich laufen gegen Real Madrid, weil jeder erwartet, dass die Königlichen das Ding holen? Die haben ja noch nie ein Finale verloren.
Ja, ein 3-1 wird bestimmt nicht geben, aber ich denke mal, in London, und London wird schwarz-gelb sein, in einem Spiel hast du wirklich eine Chance. Und ich glaube, ich habe das Spiel gesehen gegen Bayern München von Real Madrid, so ganz überzeugend fand ich es nicht. Da ist durchaus was machbar, wenn der Kopf mitspielt. Sowohl bei den Dortmundern als auch bei den Spielern von Real Madrid, denn die werden uns bestimmt unterschätzen.
Man muss direkt mal prüfen, ob der Lars Ricken nicht noch eine Spielberechtigung hat, um ihn dann irgendwann einzuwechseln, damit er lupfen kann. Ne?
Er tritt nicht wieder mit Paul Breitner als Ritter auf.
Wir erinnern uns 2013 Wembley Stadion. Ja. Ich glaube, das war der einzige Moment, wo man sich richtig peinlich berührt gefühlt hat, oder?
Oh, Fremdscham,
ja. Ja. Und hinterher hatte ich den Eindruck, dass Lewandowski schon mal den Bayern geduscht hat.
Das kann sein. Genau.
Wen kann denn Real Madrid von den Dortmundern jetzt abwerben, um so einen ähnlichen Trick, wie die Bayern über Jahrzehnte praktiziert haben, auch anzuwenden? Ich meine, letzte Saison hat Real sich mit Bellingham doch schon wirklich sehr, sehr gut verstärkt und beim BVB sehr, sehr gut eingekauft. Gibt es da aus der aktuellen Mannschaft einen, wo du sagst, könnte auch bald gehen und ist trotz der doch eher durchwachsenen Saison vielleicht ein Gewinner?
Also bei dem einzigen, wo ich mir das vorstellen könnte, wäre der Torwart Gregor Kobel. Bei allen anderen glaube ich, das ist für keine Mannschaft ein Gewinn. Es gibt viele, die ich als unverkäuflich einschätze.
Kannst du den Bundestrainer verstehen, dass er nur 2 Dortmunder nominiert hat für die Europameisterschaft?
Bundestrainer verstehen ist das schwierigste Ding. Ich glaube, aus der Dortmunder Mannschaft haben es auch nur 2, vielleicht maximal 3 verdient. Also Mats Hummels hätte ich mitgenommen, aber ich kann auch seine Beweggründe verstehen, auf den Mats zu verzichten. Mats ist ja auch ein Spieler, der einiges mal hinterfragt, und ich weiß nicht, wie er auf der Ersatzbank seinen Job machen würde. Den hat er in Dortmund in der ersten Jahreshälfte sehr gut gemacht, aber Nationalmannschaft ist was anderes. Der Titel fehlt ihm noch als Europameister, vielleicht würde er gerne mitspielen. Aber wen wolltest du sonst noch mitnehmen? Moukoko, Wolf, um Gottes Willen.
Na, immerhin war Moukoko bei der letzten Weltmeisterschaft mit dabei. Niklas Süle war auch mal Stammspieler der Nationalmannschaft, aber ist ja nicht besser geworden, seitdem er bei Borussia Dortmund spielt.
Das waren sie noch für Nutella-Reklame gemacht haben, ne?
Ja, genau. Ne? Da war er als Werbefigur natürlich sehr gefragt.
Ne? Breit wie nie.
Ja. Aber Julian Brandt.
Ich habe das Foto gesehen hier vom Training, was der für eine Plauze da vorher schiebt.
Ja, da könnte man sich auch mal am Laufen, ne? So als stiller Beobachter. Aber Julian Brandt hat ja auch eine gute Saison, streckenweise zumindest gespielt.
Ja, den könnte ich mir auch noch vorstellen, aber andererseits auch sehr Position, die er spielt. Da hat der Nagelsmann noch riesige Auswahl. Also ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn Julian Brandt sich erholt im Sommer.
Ja. Ne? Bleibt der Trainer?
Edin Terzic. Mhm. Ja, es gibt so Anzeichen. Er hält sich auch ein bisschen bedeckt, was seine Trainerentscheidung da betrifft. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ein gutes Angebot kommt, wenn er die Champions League gewinnt, dann würde ich auch aufhören an seiner Stelle.
Ja, könnte ja zu Bayern München gehen.
Ja, das wäre der zweite Trojaner. Mit Tuchel hat ja auch schon gut geklappt.
Ja, ihr lacht, ja. Borussia Dortmund hat damals den Champions League-Siegertrainer auch weggeschickt oder halb weggeschickt, Ottmar Hitzfeld. Nur die Älteren von unter uns werden sich daran erinnern. Er hat 1997 die Champions League gewonnen und wurde dann zum Sportdirektor weggelobt, um Nevio Scala Platz zu machen, weil man ihn oder er selbst nicht Trainer sein wollte von Borussia Dortmund. Also da war man schon gnadenlos damals, was Ottmar Hitzfeld betraf. Warum?
Ich glaube, das hatte die Ursache, der Ottmar Hitzfeld hat dem Vorstand von Borussia immer das Gefühl gegeben, dass sie was von Fußball verstehen. Und nach dem Finale haben sie es geglaubt.
Das kann natürlich sein, ja.
Ja, so war es.
Ja, hat ja die Frechheit besessen, Lasrik nicht von Anfang an spielen zu lassen, sondern einzuwechseln. Aber auch das war ja die richtige Entscheidung von Ottmar Hitzfeld. Mal schauen, ob Edin Terzic so ein glückliches Händchen haben wird im Finale.
Ich weiß nicht, ob Edin Terzic auch Mathematik studiert hat. Also Ottmar Hitzfeld habe ich als Strategen in allerbester Erinnerung.
Schon gehört? OZ Sportwetten gibt's jetzt auch online.
Echt jetzt? Das heißt, ich kann tippen, wann ich will und wo ich will?
Genau. Einfach auf oz.de registrieren und los geht's.
Ha, super.
Sag ich doch.
Jetzt auf oz.de einfach sicher online wetten und bis zu 100 Euro Startguthaben sichern.
OZ! Deutsche Lizenz gemäß Whitelist. Spielteilnahme ab 18. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe unter checkdeinspiel.de.
Ja, ich glaube, ihm hängt man auch noch nach. Ihm und Jürgen Klopp. Ich glaube, das sind wirklich zwei Trainergötter. Das
ja, man muss ja auch mal gucken, wer zwischendurch da war. Also da gibt's Trainer. Frage ich mich auch, haben die bei Borussia nur Trainer genommen, die sie persönlich kennen, oder gab es keine anderen? Mhm. Also wenn ich so denke, der mit Stöger konnte ich nichts anfangen. Mit Favre konnte ich nur phasenweise was anfangen. Und das tat richtig weh, was man da teilweise gesehen hat. Und Lucien Favre hat sie fußballerisch alle besser gemacht. Aber irgendwie mal diese Angsthasenfußball, diese Zauderei, Ziehharmonika-Fußball, links rüber, rechts rüber, der Torwart hat die meisten Ballkontakte, da gehe ich mit dem Hund spazieren. Das macht mehr Spaß.
Welchen Fußball würdest du als BVB-Fan am liebsten sehen? Was ist, um den mal zu charakterisieren? Dann sage ich dir, ob das auch mit meinem Bild übereinstimmt.
Den Fußball aus der Champions League, den würde ich gerne sehen.
Das heißt, kraftvoll nach vorne und sehr, sehr druckvoll.
Sehr druckvoll, aber auch konzentriert in der Abwehr.
Ja, da sind sie zu anfällig, ne? Obwohl sie eigentlich einen guten Torwart hinten drin haben.
Ja, meistens dürfen die Bälle ja gar nicht so weit kommen. Mhm. Und da ist im Mittelfeld hin und wieder ein Loch. Ich denke mal, dass der Emre Can da, es ging besser von der Performance. Was er anbietet, ist sehr, sehr wechselhaft. Und wir nennen ihn alle nur den 60 Minuten Emre, weil nach einer Stunde ist vorbei bei dem.
Ja, aber Marcel Sabitzer hat ja hervorragende Leistungen in der Champions League gezeigt. An so hervorragende Leistungen in der Bundesliga kann ich mich nicht so dran erinnern. Gibt es Spieler, die sagen, für die Königsklasse kann ich mich motivieren, Bundesliga, wenn es nicht gerade die Meisterschaft ist, fällt mir ein bisschen schwerer?
Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber ich kann mir schon andererseits wieder vorstellen, wenn ich da abends auflaufe, Scheinwerferlicht von Flutlicht, die Musik vorher, alles ist stimmungsvoller, das macht im Kopf schon mehr als so ein Bundesligaspiel gegen FC Augsburg, aber darf eigentlich nicht passieren. Wir müssen unsere Jobs auch machen. Ist doch egal, ob die Sonne scheint oder es regnet oder ob ich gut geschlafen habe. Profi, ich mache den besten Job. Ich habe den Beruf, da werde ich beneidet von vielen Millionen Menschen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann. Und da muss ich eigentlich auch performen. Es sei denn, was so in den 60er, 70ern noch möglich war, dass man mal nachts vorher getrunken hat ein bisschen. Aber das geht doch heute alles nicht mehr. Die können ja noch nicht ganz mehr Pizza essen.
Das stimmt, das ist sofort bei X oder Instagram dann zu sehen. Bist du mit
Niklas Füllkrug? Stimmt, die Zeit, die sie beim Friseur verbringen, die könnte man vielleicht auch reduzieren.
Genau, tun wir zwei ja nicht, ne?
Ich gehe alle vier Wochen.
So. Ich nie. Ja.
Aus aktuellem Anlass. Sehr gut. Bist du mit Niklas Füllkrug zufrieden?
Ja, und zwar finde ich ihn als Typen sehr gut. Der sorgt in der Mannschaftskabine für ein bisschen Hygiene, glaube ich, für die Kleiderordnung, dass sie eingehalten wird. Und ich erinnere mich an die Situation, wo er den Elfmeter selber geschossen hat und Sancho wieder weggeschickt hat. Ich glaube, der macht klare Ansagen. Mir gefällt die Körpersprache. Er spielt manchmal ein bisschen unglücklich, aber so als Typ finde ich ihn schon gut. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir Dortmunder solche Typen mögen.
Die bodenständig sind.
Bodenständig und hin und wieder die wichtigen Tore machen. Also anders als Anthony Modest im letzten Jahr.
Ja. Wie guckst du denn eigentlich auf das Theater des FC Hollywood in München? Amüsiert dich das? Gibt dir das Nahrung fürs Programm oder Bühnenprogramm? Oder,
mehr Vorlagen kann doch kein Verein geben für Gags.
Ja, also es gibt mir schon eine Menge Vorlagen, zumal ich ja immer von dem Trojaner auf der Trainerbank erzählt habe, der uns Jahre später dann zum Meister machen wird. Aber wir spielen in Dortmund ja nicht mit. Da liegt die Schale, du musst dich nur bücken und hast plötzlich Rücken. Ne?
Ja.
Oder Angst, ja. Aber es ist schon sehr amüsant. Und vor allen Dingen jedes Jahr im Sommer auf Sylt in der Fußballschule treffe ich auch Kalle. Und mit Kalle Rummenigge hat man dann immer schön zu flachsen.
Ja, da wirst du ja dieses Jahr dann genug Argumente haben, ihn so richtig einzuschüchtern.
Ja, aber er hatte in den Jahren zuvor sehr vorgelegt, ne?
Ach so.
Wenn nur Vizemeister wurden und oh Gott, das tat richtig weh.
Meinst du, er traut sich nach Sylt, um nicht vielleicht diesem verbalen Schlagabtausch mit dir lieber aus dem Weg zu gehen jetzt?
Ich glaube, er freut sich drauf.
Ich war tatsächlich bei ihm schon mal zu Hause in Kampen und was ich wirklich sehr beeindruckend fand, wann immer er dann zu Hause ist, also in seinem Haus auf Sylt in Kampen, hisst er auch die Bayern-München-Flagge dann über Kampen. Also so, dass es auch jeder sieht über den Reddächern, dass Karl Rummenigge daheim ist. Also finde ich irgendwie sehr süß, muss ich sagen.
Ja, die ist jetzt auf Halbmast wahrscheinlich.
Ist ja, wenn er dabei ist am Trainingsplatz bei seinem Bruder in der Fußballschule, dann geht schon das Licht an, wenn Kalle kommt.
Ja, ne? Ja, der Michael macht das seit Jahren, da wirklich sehr erfolgreich da auf seiner Fußballschule. Ne? Das läuft ja auch offenbar ganz gut.
Das läuft richtig gut. Michael ist auch ein guter Typ. Ja, ist auch auf dem Theater bei mir.
Ja, ah ja.
Ja, man kennt sich. Wir wohnen hier draußen, wo man in Dortmund Tourtaxe bezahlt auf dem Hügel. Und da wohnt auch der ein oder andere Fußballer.
Ja, ich dachte, die wohnen alle am Phoenixsee in Dortmund.
Ja, nicht alle. Da ziehen sie wieder weg, weil es zu laut ist.
Ist zu laut? Warum? Wegen der Baustellen oder zu viel Trubel?
Nee, da wird gegrillt unten und dann kommen die Angetrunkenen, die rufen dann schon mal Vornamen, zeig dich mal. Oder also da ist der Dortmunder sehr, sehr direkt und sehr Privatsphäre kennt er nicht so.
Jetzt sprichst du von Thomas Tuchel immer als dem Trojaner. Ist er denn aus deiner Sicht der Hauptschuldige, in Anführungsstrichen, an dieser Miserie bei Bayern?
Nein. Also ich habe ja Thomas Tuchel auch als Trainer in Dortmund erlebt und alle Spieler sagen, er war ein guter Trainer, hat sie fußballerisch weitergebracht, er hat gute Trainingsmethoden gehabt. Er hat ja hier auch, glaube ich, das Problem eher mit der Führungsetage gehabt. Und in München, da kam ja schon ein Zeitpunkt, wo alles drunter und drüber ging. Also da tat er mir richtig leid teilweise, was der alles wegmoderieren musste.
Das war ja schon was Julian Nagelsmann immer musste. Also da haben die Bayern dann aus der Phase auch im Grunde nicht viel gelernt. Erst gelernt, als Max Eberl kam, der ja dann doch ein bisschen mehr von dieser Moderationsarbeit übernommen hat.
Ja, und Thomas Tuchel hat doch die Sachen alle namentlich benannt. Das, was in der Mannschaft hakt, dass der Kimmich kein Sechser ist und dass mehr oder weniger zu viel überschätzte Spieler da rumlaufen und auch zu gut bezahlte. Und ich glaube, Thomas Tuchel 2-3 Jahre in München hätte gut aufgeräumt.
Bei Bayern München erleben wir ja, dass Uli Hoeneß einfach nicht abgeben kann. Er mischt ja immer noch mit, obwohl er, sagen wir mal, nicht in der ersten Reihe rein funktional steht. Am Tegernsee, wie man so schön sagt, läuft nichts vorbei. Kann es sein, dass Aki Watzke selbst in so eine Rolle bei Borussia Dortmund fällt, dass er als wahrscheinlich künftiger Präsident des BVB auch im Tagesgeschäft mitmischen will und so mit den westfälischen oder sauerländischen Hoeneß gibt beim BVB?
Ich glaube, er wird es nicht ganz so schlimm machen wie Hoeneß, aber er wird, glaube ich, immer noch wachsam dabei sein und seinen Rat geben, gefragt oder ungefragt. Ich glaube, das entscheidet er selber. Naki wird immer sich zu Wort melden.
Du unterstellst den Sauerländern in deinem Programm ja einen sogenannten Check-Lag, also Dinge eher mit Verzögerung zu verstehen. Das Beispiel Hoeneß müsste aber eigentlich dann auch für Watzke sofort verständlich sein, das Negativbeispiel.
Ja, Aki, aus meiner Sicht reagiert ja auch manchmal zu spät und insofern passt das mit dem Sauerländer wieder. Aber ich glaube, in den letzten 6 Monaten hat er sich mehr wieder um Borussia Dortmund gekümmert und auch richtig aufgeräumt im Hintergrund. Und manchmal hat man das Gefühl gehabt, dass die DFL mehr im Vordergrund stand und dann fragte man sich, warum geht das in Dortmund alles so? Warum kann da jeder machen, was er will? Da hätte man sich auch ein schnelleres Zugreifen und Eingreifen schon mal gewünscht. Aber ich glaube, das wird er in Zukunft immer noch machen. Und als Präsident hat er mehr Zeit dazu.
Wirst du in der Bundesliga den 1. FC Köln vermissen?
Ja.
So wie den Hamburger SV, so wie Schalke 04, so wie Hannover 96, alle in der zweiten Liga. Die ist ja schon fast interessanter.
Ja, klar, Hannover 96 vermisse ich jetzt nicht.
Aber Hertha BSC?
Vermisse ich, Schalke vermisse ich, Köln werde ich vermissen. Köln ist immer eine tolle Stimmung im Stadion. Vorm Anpfiff ist es immer am besten. Und HSV, also ich bin als Kind sehr oft in Hamburg gewesen, weil ich einen Onkel in Hamburg habe und der hat uns mitgenommen. Und da habe ich Erfahrungen gemacht. Wir haben zwar als Borussia Dortmund oft verloren, aber es war immer ein tolles Spiel. Und ich habe Uwe Seeler kennengelernt als Kind und der hat mir ein Autogramm gegeben und dann Charlie Dörfel, Das ist ein Verein, den habe ich von Kind auf mit begleitet, der fehlt mir. Schalke auch, als Rivale, aber auch, weil die Schalker uns ja eigentlich auch sehr ähnlich sind. Und Borussia Dortmund hätte heute nicht die Erfolge, ohne dass sie in den 20er, 30er Jahren Schalker Spieler Trainer gemacht haben in Dortmund. Die Rivalität kam ja erst durch Zechensterben und dass so die Spieler hin und her gewechselt sind. Je nachdem, welcher Verein gerade kein Geld hatte, mussten wieder verkaufen. Aber die fehlen schon.
Welcher Schalker Spieler ist dein Lieblingsspieler aus der Geschichte?
Libuda.
Immer noch?
Immer noch.
Ja, nicht Klaus Fischer.
Abramczyk finde ich auch gut so als Typen, wenn man ihn trifft, der ist immer sehr witzig. Aber zu mir ins Theater kommen sehr oft der Klaus Fischl noch, Klaus Fischer und Enna Dietz ist schon oft da gewesen. Also freut man sich auch, wenn die vorbeikommen. Und dann gibt es immer schöne Frotzelei. Aber damals Rudi Assauer hat mich sehr oft nach Gelsenkirchen geholt. Komm, du alte Zecke, zieh uns mal durch den Kakao. Und da musste man immer aufpassen. Wenn Rudi eine Zigarre gezogen hat, da konntest du weitermachen. Sobald er die Zigarre abgelegt hat, musst du zurückrudern. Ne? Immer auf die Rauchzeichen.
Vermisst du manchmal solche Typen im Management der Bundesliga?
Ja.
Also die Kalmuns und Assauers und Lemkes dieser Welt?
Ja, weil die einfach. Also im Moment glaube ich, dass in der Bundesliga zu viel glatte Typen sind. Es gilt das gestrichene Wort. Mhm. Wenn die Interviews nochmal gegenlesen müssen oder sie reden alle um den Brei herum, dann wünsche ich mir so einen Assauer, der Tacheles spricht, auch so einen Kalmund, der dann allerdings die dreifache Zeit braucht, wie so ein Rudi Assauer. Und die fehlen mir schon. Beim HSV fehlt mir auch so einer, der sich mal vorne hinstellt und Klartext redet.
Aber du siehst, so ein Simon Rolfes bei Bayer Leverkusen ist jetzt erfolgreicher als Kalmund und Völler, die seine Vorgänger waren.
Das stimmt.
Ne? Deutscher Meister.
Ich glaube, die haben das auch analysiert, was in den vielen Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Und Simon Rolfes, muss ich sagen, macht einen sehr guten Job. Ja, der sucht nicht auch immer die erste Reihe, der arbeitet im Hintergrund. Es erinnert mich immer so ein bisschen an, als der Klopp nach Dortmund kam, der hat auch einen Matchplan gemacht. Der hat gesagt, Aki, bleib du mal ein Jahr ruhig, keine Interviews, schick mal einen Zorc nach vorne. Und der konnte auch ein bisschen den Glanz verteilen. Wenn die Erfolge kamen, der hat das nicht immer nur alles alleine kassiert, sondern schön weitergeleitet. Und das ist in Leverkusen auch deutlich zu sehen. Sie haben einen sehr guten Trainer, einen sehr guten Vorstandsvorsitzenden. Das passt als Team.
Redest du in deinem Bühnenprogramm viel über Fußball?
Ja, ich denke mal so 20-30% habe ich immer noch als Fußballanteil drin.
Ja. Wie kommt man an Karten bei dir ran? Wann kann man dich besuchen im Theater?
Karten übers Internet, www.gönner.de. Und man kann mich besuchen. Ich mache jetzt mit Beginn der Europameisterschaft Pause und beginne dann ab Mitte August wieder. Und dann spiele ich noch ein Jahr. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich das Theater schließen. Und dann nur noch auf Tournee gehen.
Und warum?
Ich habe dann 35 Jahre das Theater und bekomme keine Subventionen, weder von der Stadt noch vom Land. Und wir haben Corona überstanden, wir haben die Ukraine-Krise überstanden, Gasschock, den Elektropreisschock. Und ich bin der Meinung, nach 35 Jahren möchte ich mal wieder ein bisschen mehr in mich selber investieren und mehr Zeit haben, Sachen zu machen, an denen ich Spaß habe.
Was ist das, außer Fußball gucken?
Ja, Auftritte machen, Veranstaltungen machen, kommentieren irgendwo. Ich werde ja oft eingeladen zur Veranstaltung und ich muss dann am Ende der Veranstaltung alles zusammenfassen, unterhaltsam, was ist an dem Tag gesagt worden, was ist da nicht gesagt worden. Ich werde sehr oft von Fußballvereinen engagiert für Jubiläumsveranstaltungen oder manchmal Moderationen. Also ich bin ja ein Gelegenheitsspieler. Ich spiele zu jeder Gelegenheit, die man mir bietet und versuche dann einen guten Job zu machen. Und es gibt ja Themen, die mich interessieren. Und da kann ich immer noch was zu sagen.
Sehr schön.
Doppelpass auf Tour wäre auch mal was für mich.
Ja, du ich habe ja noch eine alte Verbindung dann zu Sport1. Zu Thomas Helmer, der hier mein Nachbar ist, werde ich mal einen Hinweis geben, dass du auch mal gerne eingeladen wirst. Ich glaube, der wird sich sehr freuen. Den kennst du ja auch ganz gut aus deiner
BVB-Zeit. Ja, wir haben uns letztes BVB-Zeit, Jahr ne? bei Wolfgang Trepper nochmal getroffen. Ja.
Genau.
Das war vor dem Spiel gegen Mainz. Mhm. Hatte mir noch gesagt, als Kapitän würde ich zu Mainz in die Kabine gehen und sagen, Jungs, wir können Meister werden. Versaut uns das nicht.
Und er war ja Kapitän. Und er war ja Kapitän zur Dortmunder Zeit, als du noch Stadionsprecher warst.
Ja, da sind wir leider nur Vizemeister geworden in dem Jahr. Er ging ja danach über Auxerre nach München. Mhm. Und da musste er nicht in die Kabine gehen, denn das ist ja dann durch das Kopfballtor von Guido Buchwald entschieden worden. Ich stand in Duisburg an der Seitenlinie, bereit zum Platzsturm. Dann kommt das Tor vom VfB Stuttgart, ja.
1992, damit die Historiker auch zufrieden sind.
Erstes Jahr Ottmar Hitzfeld, mein erstes Jahr als Stadionsprecher, die Zeit, als Borussia Dortmund zu Hause noch souverän gewonnen hat.
Was ich nicht mehr weiß, ist, ob du bei der ersten Meisterschaft von Ottmar Hitzfeld, sprich in der Saison 94-95, ob du da auch noch Stadionsprecher warst oder schon Norbert Dicke.
Da war Norbert Dicke schon. Ich hatte ja damals den Vertrag mit Sat.1 bei RAN und da durfte ich dann nicht mehr jeden Samstag im Stadion da und so, dann ja als Zuschauer oder als Ansager. Ist auch nicht, Job, den hätte ich nie aufgeben dürfen, im Rückspiegel gesehen.
Wollte gerade sagen, das ist auch nicht ganz fair, ne? Dass du dann bei der Meisterschaft dann nicht mehr auf dem Rasen gestanden hast, ne?
Ja, auch die Champions League oder das so schöne Spiele, die ich gerne begleitet hätte. Und es ist ja auch, Stadionsprecher ist ja mittlerweile ein richtiger Beruf. Ne? Mhm. Die verdienen ja gutes Geld und die sind bei allen Auswärtsspielen dabei. Und das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Ne?
Und man kann wie eng war denn der Kontakt zur Mannschaft?
Der Draht zur Mannschaft, ja. Ich habe damals immer noch kämpfen müssen, dass wir irgendwelche Musiken spielen können, dass wir weniger Werbung machen. Da irgendein Markthändler, der eine neue Bratwurst auf den Markt gebracht hat und das musste dann durchgesagt werden, das war ziemlich schlimm. Mhm. Ich habe damals You Never Walk Alone gespielt, damit ich diese Hitparadenmusik aus dem Stadion rauskriegte, wo die Fans eigentlich nur zugedröhnt wurden. Dann habe ich immer fußballaffine Musik gespielt und dann kam You Never Walk Alone, das ist bis heute drin.
Hast du das eingeführt im Westfalenstadion? Echt jetzt? Das wusste ich ja gar nicht. Bist du quasi derjenige, der das eingeführt hat?
Ja, aber damals noch Darien the Pacemaker ist das Original, was in Liverpool auch gesungen wird. Aber ich würde You Never Walk Alone heute, wenn ich was zu sagen hätte, sofort wieder rausnehmen.
Warum?
Weil das in 20 anderen Stadien auch gespielt wird in Deutschland. Das hat nichts Eigenständiges. Das hat mit Borussia Dortmund nichts zu tun. Als Liverpool in Dortmund gespielt hat, da hat man das Lied in der Originalversion gehört von den Liverpooler Fans. Und da habe ich eine Gänsehaut bekommen. Und wenn die Dortmunder das singen, dann drehen sich mir die Fußnägel hoch.
Was wäre die Alternative?
Ja, man kann doch, guck dir die Kölner an, die haben tolle Lieder. Mhm. Die Mainz haben schöne Lieder, die Dortmunder können auch, es gibt doch bestimmt 30, 40 Fußballlieder zu Borussia Dortmund, dann kann man noch mal da ein vernünftiges raussuchen, was mit dem Verein was zu tun hat, was auch den die Geschichte der Fans. Ich will noch niemals mein eigenes da in den Vordergrund.
Ich wollte gerade sagen, es gibt eins.
Ja, das wird immer nach dem Abpfiff gespielt, wenn sie verloren haben, um den Leuten wieder Trost zu geben. Aber
Leuchte auf, mein Stern, Borussia.
Das, ja, oder Borussia.
Ne? Ja, aber die Kölner können natürlich auf das Liedgut des Karnevals zurückgreifen. Das Liedgut aus Dortmund ist mir jetzt so nicht geläufig, dass man von Volksliedern sprechen könnte.
Nein, wir haben ja auch keinen Karneval in Dortmund. Das ist ja
meine ich doch, ne?
Ganz schrecklich. Und in Köln, wenn ich das Lied von den Höhnern vorhöre, da bin ich ja selbst als Nicht-Kölner, bin ich ja angefasst. Ne, da. Und wenn ein Tor gefallen ist und wenn der Trümmel
singt, da stonnen sie all parat.
Ja, da singe ich mit. Da freut man sich, wenn Köln ein Tor geschossen hat.
Das stimmt, ja. Das muss ich sogar als Aachener dann zugeben, dass die Kölner das ganz gut hinkriegen.
Ja, das ist. Ich glaube, das ist so ein Beispiel für die Bundesliga, wie es gehen könnte. Da muss nicht jeder ein You Never Walk Alone spielen. Zumal, man würde ja sagen, ist eine kulturelle Aneignung. Das stimmt.
Ja, vielen Dank, Günnar. Also wirklich, wirklich sehr interessant, unterhaltsam und toi 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 fürs Bühnenprogramm und viel Spaß mit Kevin Großkreuz. Das wird bestimmt sehr lustig mit ihm.
Ja, wir sind alle gespannt, ob er sprechen kann.
Ja, das kann er, das kann er. Also ich habe ihn ja auch eingeladen zum Fan-Talk und zum Doppelpass und die Leute waren begeistert davon. Er ist nicht der lauteste Sprecher, aber er hat halt als Fußballer so viel erlebt, dass seine Erkenntnisse über den Fußball doch sehr interessant für die Menschen sind. Und
er hat ja einen trockenen Humor auch. Ja.
So, ne?
Ja. Mit seinen Tipps liegt er daneben. Er hat ja Bayern als Meister getippt.
Wer nicht, ne?
Wollte gerade sagen, das ist jetzt, glaube ich.
Ich habe den Erstmeister gehabt.
Nee. Aber du hattest Dortmund getippt, oder wen?
Finde den Fehler.
Jetzt nochmal, wie geht denn die Relegation aus?
Oh, ich glaube schon, dass der Bochumer den Düsseldorfer auf Distanz hält.
Ja?
Ja.
Ja, glaubst du nicht?
Ich habe mir das Düsseldorf-Spiel angeguckt gestern. Mhm. Haben mir schon Angst gemacht.
Ja.
Obwohl normalerweise ist ja der Bundesliga ist stärker, aber boah, ja. Bochum würde ich auch ungern verlieren.
Ja, ich mag Bochum, es tat mir gestern auch in der Seele, wie die da noch reingerutscht sind.
Ja.
Aber sie hatten so viele Chancen im Verlauf der Saison und sie waren ja praktisch schon gesichert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass sie nochmal auf den drittletzten Platz runterfallen.
Die haben sich zu früh zu sicher gefühlt, ja.
So, und dann muss man sagen, selbst schuld. Denen hätte das Missgeschick in Köln halt nicht passieren dürfen mit den zwei Toren der Nachspielzeit, dann wäre alles gut gewesen. Und wenn dir das aber passiert, da kriegst du die Quittung für. Und so ist es dann am letzten Spieltag auch passiert.
Ja. Und Wembley?
Ja, Wembley, ich werde tatsächlich auch hinfahren. Ich glaube daran, vielleicht aus Überzeugung, dass es so kommt wie 1997 in München, weil die Konstellation so ähnlich ist, erstens. Und zweitens, ich finde, die Geschichte mit Hummels und Reus braucht einen Abschluss von 2013 zu 2024, ausgerechnet wieder in Wembley, als wenn es eine große Zeitschiene gewesen wäre, eine Zeitreise, dass sie jetzt ein Happy End geben muss. Und das sind so die zwei Gründe dann dafür. Und außerdem, wenn ich im Stadion war, hat Borussia Dortmund noch nie ein Europapokalfinale verloren.
Das ist auch gelohnt.
Vielleicht. Wie viele Europapokalfinals hast du denn im Stadion?
Es ist jetzt das zweite nach 1997.
Ah, okay. Gut, okay. Dann, ich dachte, du warst noch nie da, weil.
Nein. 97 also war ich mit dabei.
Ich glaube es auch so ähnlich, dass die Vorzeichen gut stehen. Vielleicht sollte man dann nicht die ersten 20 Minuten dominieren, sondern lieber die letzten. Mhm. Und Reus macht das Tor in der 89. Minute, das 1-0. Damit wäre ich schon zufrieden.
Reus, lupfen, jetzt.
So. Ja, von mir aus wieder Freistoß wie sonst.
Freistoß.
Wie auch immer, ja. Aber also ich hab wiederum Real Madrid gesehen, wie sie bei Manchester City gespielt haben. Ja, da sind sie ja durch Elfmeterschießen dann weitergekommen im Viertelfinale. Aber die waren so schlecht und so K.O., das hätten sie niemals überstehen dürfen. Und die sind anfällig. Man kriegt sie geknackt. Man muss nur Vinicius irgendwie in den Griff bekommen und Bellingham. Mhm. Aber da weiß man ja, wo es ihm wehtut aus dem Training. Also
Vinicius gegen Ryerson und die Sache ist gelaufen.
So, ne? Der muss ihn auffressen und dann irgendwie an der Seitenlinie dann zur Ruhe kommen lassen. Ich glaube, da werden viele Fachleute in Dortmund sich sehr akribisch mit Real Madrid beschäftigen. Ich weiß nicht, ob Real Madrid sich so genau Borussia Dortmund anguckt. Eine gewisse Arroganz kann ja die Königlichen mal über erfassen und dann sie schwächen oder so. Aber das ist jetzt mehr Wunschdenken als wirklich Faktenlage.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da würde Carlo Ancelotti einmal die Augenbraue sehr, sehr hochziehen, wenn wer sowas hört.
Und deswegen glauben wir alle, die Bayern wären schlagbarer gewesen. Mhm. Da muss ich darauf verlassen, dass vielleicht der Trainer sich in dem Spiel vertuchelt hätte.
Ja.
Und dann hätte man auch ja die Scharte vom letzten Endspiel wieder ausgeglichen. Andererseits verliere ich lieber gegen Real Madrid als gegen Bayern München.
Ja, also die Champions-League-Saison war einfach fantastisch. Das muss man sagen. Tut auch finanziell sehr, sehr gut.
Ja.
Aber ich möchte auch aus einem anderen Grund noch, dass Borussia Dortmund gewinnt, weil das könnte ja bedeuten, dass wir dann oder wird dann bedeuten, dass wir sogar 6 Mannschaften in die Champions-League schicken. Eintracht Frankfurt wird noch reinrutschen als Tabellensechster. Das ist ja bei diesem neuen Modus ein kleiner Trost. Den neuen Modus hasse ich
nur
ja.
Nur noch Champions.
So, ne? Dann haben wir nur noch Champions in Deutschland. Ein Drittel der Bundesliga sind dann freundlich, sich an wie Champions fühle.
Wie bei so Kindern. Da hast du auch nur noch Hope gehabt heute.
Genau. Es ist so abstrus. Der neue Champions League Modus ist so abstrus. Da will ich wenigstens, dass er unter deutscher Beteiligung stattfindet. Dann passt es ein bisschen.
Ja, und ist eigentlich eine gute Perspektive. Und wenn wir das Endspiel verlieren, da gibt es ja noch den Doppelpass, da kannst du so lange diskutieren, bis du noch gewonnen hast.
So, ne? Genau. Wird die Mannschaft hochleben lassen, ne?
So, oder aus. Den Feverpitch-Podcast. Ja. Oder natürlich den Feverpitch-Newsletter, da würde Pitt natürlich dann auch wahrscheinlich eine Sonderausgabe starten.
Absolut.
Das ist ja eigentlich ein Muss morgens, wenn die E-Mail kommt, Ist immer 6 noch 6:10. 6:10,
aber 6:10, Punkt 6:10, genau, ja.
Nee, wird so ja nicht schlecht, kannst du ja auch noch 2 Stündchen später lesen.
Genau. Danke, Bruno, dass du bei uns warst.
Ja, ich danke für die Einladung und wünsche euch eine erfolgreiche Woche und auch einen angenehmen Aufenthalt in Wembley.
Danke dir.
Und danke, Grüße an alle Hörer.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.